genieße ich es immer, zu Füßen vom Wolfgang zu sitzen. Es ist ein akustischer Leckerbissen und theologisch und von Fakten her eine reiche geistliche, intellektuelle Mahlzeit. Und jetzt muss ich hier stehen. Also ihr habt hier diesen Vers vor euch liegen, der für viele Anstoß geworden ist. Eine provozierende Aussage am Ende von Matthäus 16. Der Herr sagt: Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und bei der Debatte, kann man die Bibel wörtlich nehmen oder nicht, da wird das gerne aufgegriffen. War mal auch in Idea der Fall. Und dann hat dann der Methodistenbischof, inzwischen im Ruhestand, Kleiber, sich gemeldet, das zitiert: Als Belegstelle bitte doch nicht wörtlich nehmen. Der hat es natürlich anders formuliert, aber im Prinzip hat sich da die Schrift, hat sich da Jesus geirrt, weil das hat nun die Geschichte eindeutig widerlegt. Naja, und hier steht jemand, der als Naturwissenschaftler antithetisch denkt, die Philosophen und die Theologen, also Anwesende ausgenommen, und die Psychologen denken synthetisch seit Hegel, für die ist das kein Problem. Und ich sage, ja, wenn sich der Herr geirrt hat, dann ist er nicht der Sohn Gottes. Dann ist er auch mit menschlichen Fehlern behaftet. Und wenn er nicht der Sohn Gottes ist, dann sind wir hier die elendsten aller Menschen. Naja, so denken Theologen heute nicht mehr. Auch manche Evangelikale. Jetzt, wie ist das aufzulösen? Frage an das geschätzte Publikum. Auch meine Methode, das Einschlafen zu verhindern. Was ist die Antwort? Hat jemand einen Vorschlag? Also Wolfgang, du hast Rede, Verbot, Schweige, Gebot. Ja? Also, die Antwort stimmt. Wir haben bei allen drei Evangelien, wo diese Aussage getroffen wird, unmittelbar danach die Geschichte der Verklärung. Ich lese aus Matthäus 17 die ersten 10 Verse vor. Und da lesen wir nach dieser Aussage jetzt: Und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist für uns gut sein. Willst du, so wollen wir dir 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Da er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, am welchen ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt dies Gesicht niemandem sagen, bis des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten? Zuvor müsse Elia kommen. Ist das jetzt eine billige Ausflucht, eine Art Eskapismus, damit wir aus diesem Dilemma rauskommen, was ja so augenscheinlich einmal von der Geschichte widerlegt scheint, dass die Antwort die Verklärung wäre? Wir befragen den Augenzeugen. 2. Petrus, Kapitel 1. Und da sagt Petrus ab Vers 16: Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn. Und jetzt gebraucht er hier für Kommen den Terminus technicus, also den Fachbegriff für die Wiederkunft, die Parousia. Wolfgang hat eingangs vorgelesen, Matthäus 24, und da fragen sie ihn genau das Gleiche: Was sind die Zeichen deiner Parousia, deines Kommens? Jetzt kann man fragen, Moment mal, Petrus, wo hast du denn das Kommen des Herrn gesehen? Das hat ja immer noch nicht stattgefunden. Denn wir haben es, als wir kundgetan, das Kraft oder das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Ja, wo? Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Es ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, als wir mit ihm waren auf den heiligen Berge. Also Petrus bezieht sich genau auf das Ereignis der Verklärung. Und liebe Freunde, hätten wir zur Zeit Jesu gelebt, dann hätten wir zwischen ihm und einem anderen jungen jüdischen Manne kaum einen Unterschied erkannt. Er sah jüdisch aus. Die Samariterin erkennt ihn. Du, ein Jude, redest mit mir. Man sollte nicht mal mit einer jüdischen Frau öffentlich reden, geschweige denn mit einer Samariterin. Die haben sich ja so gehasst, Juden und Samariter, wie heute Palästinenser und Israelis. Aber es gab einen Punkt im Leben unseres Herrn, wo die Schechina-Herrlichkeit, die durch den Vorhang sein Fleisch verdeckt wurde, durchleuchtete. Und das war der Berg der Verklärung. Und deswegen schreibt Johannes, er war ja mit auch der Augenzeuge, wir sahen seine Herrlichkeit. Und deswegen schreibt Petrus, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Augenzeugen. Und liebe Freunde, als diese Jünger vom Berg der Verklärung kamen, waren das die ersten Menschen auf dem Planeten Erde, die wussten, es gibt zwei Kommen des Messias. Das wusste bis zu diesem Zeitpunkt kein Mensch. Und wenn ihr auch das ganze Alte Testament, den Tenach, auswendig gekonnt hätte, und es gab Leviten und Rabbiner, die konnten das und können das zum Teil, ihr hättet das nicht wissen können. Man konnte das nicht auflösen. Denn sie haben Jesaja 53, also das berühmte Kapitel über den leidenden Messias, als messianisch eingestuft. Ihr wisst, er war der Allerverachtetste. Wir hielten ihn für den, der von Gott verworfen ist. Wir haben ihn für nichts geachtet. Wir gingen alle in die Irre. Und andererseits, siehe, dein König kommt. Und wie ist das aufzulösen? Und dann haben die Rabbiner schließlich gelehrt, es gibt zwei Messias. Es gibt den Messias Ben-Josef, der Sohn Jakobs, der Verworfene. Und es gibt keine zwei Personen in der Bibel, die so viele Parallelen haben wie Jesus von Nazareth und Josef, der Sohn Jakobs. Und den Messias Ben-David, der Königliche. Nein, sagt das Neue Testament, es sind nicht zwei verschiedene Messiasse, sondern es ist ein und derselbe, aber es gibt zwei verschiedene Kommen des Messias, eines in Niedrigkeit und eines in Herrlichkeit. Und schaut, wir haben hier von Matthäus 16 an, ab Vers 16 bis Ende des Kapitels, eine heilsgeschichtliche Zusammenfassung. Am liebsten hätte ich jetzt eine Tafel, um das zu skizzieren. Wir haben in Matthäus 16, Vers 16, das berühmte Bekenntnis des Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr sagt: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, nicht Fleisch und Blut hat er das offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und dann lesen wir, wie der Herr der Messias ist. Also Matthäus 16, 16, er wird als der Messias erkannt. Du bist der Christus. Und jetzt endet er seine Verkündigung. Wir lesen hier, seit der Zeit fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin nach Jerusalem gehen, viel leiden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Jetzt zeigt er wieder, wie er der Messias ist. Und er brach für einen Juden die Welt zusammen. Der Messias war der Gesalbte, der Übermensch, so à la Simson, der Stärkste der Starken. Und jetzt wird er verspottet, gegeißelt, getötet. Wie im Leichtreden, für einen Juden brach eine Welt zusammen. Ähnlich der Schock wie das, was Wolfgang eingangs vorgelesen hat, in Matthäus 24, wo die Jünger wahrscheinlich mit einem gewissen Stolz dem Herrn das Tempelgebäude zeigen. Und das war das schönste Gebäude im römischen Machtbereich. Und auch das größte, nicht von der Höhe, von der Ausdehnung her. Und dann sagt der Herr von diesem Tempel, seht ihr dies alles? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und wir können nicht nachempfinden, was sich da im Herzen eines jüdischen Menschen abgespielt hat. Ein unwahrscheinlicher Schock. Und das ist ein Kennzeichen dieser letzten Tage. Die Schockwellen werden kommen. Und da hat mir ja einiges. Aber wenn ich da jetzt drauf reingehe, dann wird's. Er hat mir leichtfertig gesagt, kannst predigen, solange du willst. Ich habe das Charisma der Länge. Also jetzt wieder zurück zu Matthäus 16, also ein Schock. Und liebe Freunde, auch das jetzt seelsorgerlich. Der Humanismus sagt, wenn ein Mensch es gut meint, dann muss man das stehen lassen. Die Bibel lehrt, du kannst die besten Absichten haben. Du kannst es von Herzen gut meinen und dabei völlig betrogen sein. Fast alle Irrlehren sind entstanden durch Leute, die es von Herzen gut gemeint haben. Und wer wagt es, dem Petrus falsche Motive zu unterstellen? Er setzt sich ein für den Herrn, er liebt seinen Herrn. Und will ihn vom Kreuz abhalten. Und was sagt er? Hinter mich, Satan. Du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Hier habt ihr die kürzeste und zutreffendste Schilderung des Humanismus. Hinter mich, Satan. Du meinst nicht was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und der Herr stellt das Diabolische und das Menschliche auf eine Ebene. Und das ist die Geschichte des Homo sapiens. Eine grauenhafte Blutspur. Und derselbe Petrus, von dem der Herr ein paar Verse vorher sagt, selig bist du Simon, Jonas Sohn, nicht Fleisch und Blut hatte das offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Also Gott wirkt durch ihn, ein paar Verse weiter, Satan hinter mich. Das kann so schnell gehen. Kann vom Herrn gebraucht werden und dann gleich wieder zum Verhängnis werden. Und hier steht jemand, der das auch weiß von sich. Und dann kann man nur sagen, Herr, vergib. Haben Eifer gehabt und vielleicht in Debatte gewonnen, den Menschen verloren. Also der Herr zeigt, wie er der Messias ist. Und dann zeigt er, nachdem er Petrus zurückweist, und liebe Freunde, alles, was uns Befreiung, Erlösung mehr Kraft verspricht in der Umgehung des Kreuzes, muss unsere Antwort sein, hinter mich, Satan. Und wenn es die Menschen noch so gut meinen. Und jetzt zeigt er ab Vers 24 bis 26, wie wir erlöst werden. Also er ist der Messias, der Erlöser. Dann wie er der Messias ist, er wird verworfen. Und dann Vers 24, da sprach Jesus seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und liebe Freunde, Kreuz auf sich nehmen heißt jetzt nicht so irgendeine Last tragen wie im Volksmund, sondern heißt Hinrichtung. Heißt Nein zu mir, Ja zu Gott. Denn der wahre Feind ist nicht der Äußere, sondern der Innere. Und das hat Petrus damals auch nicht verstanden. Der Messias, Da war der Sohn Davids. Und lest nach, David hat sie vom Joch der Philister befreit. Und jetzt sollte der Messias vom Joch der Römer sie befreien. Und für sie war der Feind im Sichtbaren, wie für viele heute auch. Ozonloch, Kohlendioxid, Reaktor, Atomkraft. Die Gottlosen fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist, sagt der Psalmist in Psalm 53. Der wahre Feind ist der Innere. Und für den stirbt er jetzt, für den geht ans Kreuz. Und dazu ein Beispiel. War vor ein paar Jahren in der ehemaligen DDR und dort leitet die Blaue Kreuzabteilung ein gewisser Rolf. Und der war ein Spiegelsäufer. Ja, was heißt das? Also es ist nicht jemand, der ständig das Magazin, den Spiegel liest, sondern er war, glaube ich, auch Bergarbeiter und er musste einen gewissen Alkoholspiegel haben, sonst konnte er nicht mehr funktionieren. Und dann kam er schon am Ende des Tages zu dem Kiosk und den Stand, wo der Alkohol war, und der hielt ihn so die Brieftasche hin und der wusste schon, was der braucht und wie viel das kostet, nahm da der Verkäufer das raus, gab ihm den Alkohol und dann war wieder alles in Ordnung und die Welt soweit heil. Und er merkte allerdings, es geht bergab, er war dem Suizid nahe, er wurde von Gläubigen angesprochen, er kam auch mal in eine Gemeinde, das war von der Gemeinschaft, und hatte sich vorher noch betrunken, bevor er in diese landeskirchliche Gemeinschaft ging. Und dann verließ ihn seine Frau, seine Kinder verachteten ihn und er war am Ende. Und dann erzählt er mir, da ging er völlig verzweifelt auf die Knie und hat von ganzem Herzen zu Gott gerufen. Und dann sagte er, und seitdem habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt und hatte Tränen in den Augen. Und es war, glaube ich, 20 Jahre zurück. Und die Ehe wurde wieder gekittert, die Kinder kamen zurück. Wer war der wahre Feind? Hätte es damals geholfen, jetzt Hartz IV und Unterstützung und schönere Wohnung? Überhaupt nicht. Hätte nur noch mehr kaputt gemacht. Der wahre Feind, der ihn zerstört hat, war seine Sünde, sein eigenes Ich, seine Rebellion. Dafür geht er an das Kreuz. Das ist das Problem. Das wird er berichten von G.K. Chesterton an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Man nannte G.K. Chesterton, der Autor von Bater Brown, den Raufbold Gottes. Und da hat die London Times oder wie immer die Zeitschrift hieß gefragt, was ist das größte Problem des kommenden 20. Jahrhunderts? Und da schrieb G.K. Chesterton hin, das größte Problem des 20. Jahrhunderts heißt G.K. Chesterton. Und damit hat er völlig erkannt das Evangelium. Du und ich, wir sind das Grundproblem der Welt. Es sei denn, wir kommen zum Kreuz. Wie der Kirchenvater Tertullian mal verfasst hat, ich hätte also für Fidel Castro, wenn er endlich sterben sollte, schon einen Nachruf, den, der für sich selbst lebt, ist ein großer Segen für die Welt, wenn er stirbt. Denn wenn wir uns selber verwirklichen, werden wir nicht zum Segen. Gegenteil geschieht. Ich möchte nicht sagen Fluch, aber einige sind nun wirklich zum Fluch geworden. Das geht oft messerscharf. Also, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt das, kapituliere. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz, an dem manch einer schon kapituliert hat, einschließlich Waldemar Grab. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Und jetzt schaut, er wird als Messias erkannt. Matthäus 16, 16. Er zeigt, wie er der Messias ist. Matthäus 16, Vers 21. Er zeigt, wie wir erlöst werden, Vers 24 bis 26, und geht jetzt sofort über zum zweiten Kommen, denn es wird geschehen, dass des Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und alsdann wird er einen jeglichen vergelten nach seinen Werken. Und jetzt kommt diese Aussage, wahrlich, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden. bis sie des Menschensohn kommen sie in sein Reich und geht über zu der Verklärung. Und das war der heilsgeschichtliche Rahmen, da gibt es keine Gemeinde. Praktisch erstes und zweites kommen ineinander verschoben. Und die berühmteste Stelle, wo uns aufgezeigt wird, dass es da ein erstes und zweites Kommen gibt, was kein Mensch wissen konnte. Und gerade auch wenn er den ganzen Jesaja auswendig konnte, deswegen es schon gar nicht erkannt hätte, ist Jesaja 61, wo uns der Herr selber den Schlüssel in die Hand gibt. Also ihr habt hier einen guten Prediger hier und ich denke, ihr seid gewohnt, die grauen Zellen einzuschalten. Für viele ist ja Glaube das Gegenteil von Denken und therapeutische Gottesdienste, Wellness und lässt sich berieseln, du bist wichtig und bist richtig und so weiter. Anthropozentrische Gottesdienste, Bibel haben sie meistens nicht dabei. Da kann man dann irgendwas sagen. Wir schlagen auf 3. Mose, Kapitel 28. Wolfgang, gibt's das? Nicht? Gut. Test bestanden. Und wir haben die Bibel dabei, weil ich packe jetzt schon einiges rein. Aber ihr habt ja dann mindestens wieder ein Jahr Zeit, euch zu erholen. Jesaja 61. Aus dieser Rolle liest er hervor in der Synagoge von Nazareth. Da ward ihm, Lukas Kapitel 4 lesen wir das, ab Vers 16, wenn ich mich richtig entsinne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und da fand er die Stelle, wo geschrieben stand, Vers 17, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Und Luther schreibt jetzt, als er das Buch zutat, wörtlich zurollte, gab er es dem Diener und setzte sich. Also die Juden haben beim Lesen der Schrift sind sie gestanden, beim Lehren sind sie gesessen. Jetzt setzt er sich und jetzt schauen sie ihn irritiert an, denn man muss in der Synagoge mindestens 3 Verse lesen und er las nur die Hälfte vor. Und dann sagt er, dieses Wort ist vor ihren Augen erfüllt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Hebräisch Mashiach, Griechisch Christos. Und er sagt ihnen durch das Wort, ich bin der Gesalbte. Und wo hat er zugerollt? Er liest von Jesaja, Kapitel 61, den zweiten Vers, nur die Hälfte vor. Und da heißt es nämlich in Jesaja 61 weiter, also zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Und kein Mensch konnte wissen, dass diese Silbe und erstes und zweites kommen, Jahrtausende trennt. Konnte kein Mensch wissen. Und ich sage jetzt bewusst dazu, meiner Erkenntnis nach, wird dann, nachdem er zugerollt hat, wieder aufgerollt in Offenbarung 6. Und da beginnt der Tag der Rache, das Gericht. Und zu trösten alle Trauernden und im Buch der Offenbarung, von dem mir mal Leute gesagt haben, ich konnte nicht weiterlesen, es geht so schrecklich, es geht so grauenhaft zu. Da stehen auch Dinge, ich bin da nicht dogmatisch, aber ich hoffe, dass die Brüder recht haben, dass wir vor der großen Trübsal entrückt werden. Denn, liebe Freunde, es ist ein Unterschied, Offenbarung 9 zu lesen, von diesen Plagen ward getötet, der dritte Teil der Menschen. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, er wird für ihnen fliehen. Es ist ein Unterschied, das zu lesen oder das mitzubekommen. Und wenn ich nur mal die Berichte manchmal so sehe und Bilder, was sich in Syrien abspielt, da kommt man sich blöd vor mit seinen Wehwehchen. Das ist ja auch die beste Therapie gegen Eigenwehwehchen, das Leid der anderen. Und in diesem Buch der Offenbarung steht, Kapitel 7, Vers 17, der Herr wird abwischen alle Tränen. Zu trösten alle Tränen. Kapitel 21, Vers 4 von Offenbarung, der Herr wird abwischen alle Tränen. Wer kennt noch eine Bibelstelle, wo erstes und zweites Kommen ineinander verschoben ist. Also man muss sich das so vorstellen, die biblische Prophetie, meine Frau ist Schweizerin, ich bin Österreicher, wohnen in Deutschland, mein erster Sohn ist in Amerika, der Jüngste ist in Kambodscha, also Multikulti, multinational. Wenn ich da Richtung Schweiz fahre und so südlich ab Stuttgart, dann sieht man dann immer mehr die Alpen. Und aus weiter Entfernung sehen diese Berggipfel aus, als würden die nebeneinander stehen. Aber wenn man dann näher kommt, gehen die immer weiter auseinander. Und so ist das so eine Art Illustration für die biblische Prophetie, dass aus weiter Entfernung sieht das wie ineinander verschoben aus. Erstes und zweites Kommen und dann auf einmal tun sich da wirklich zeitliche große Abstände auf. Wer kennt noch eine Bibelstelle, wo erstes und zweites Kommen so ineinander gefasst ist? Das ist, ja, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Du schmeißt mich jetzt aus der theologischen Bahn, das müsste man neu da betrachten. Das ist schon in, könnte man in dieser Richtung auflösen. Ich meine, wir sehen jetzt diese Rebellion, lasst uns zerreißen, ihre Bande von uns werfen, ihre Stricke. Ja, wäre denkbar. Psalm 2, vielen Dank. Ja, wow. Nicht wie dann der Fels sich löst. Nee, das ist... Ja, mit den 62 Jahrwochen, ja, das ist ja dieses berühmte Kapitel. Nein, im Alten Testament. In Daniel Kapitel 2, bei diesem Standbild des Nebukadnezar da in dieser Ebene Dura, und dann wird das ja von einem Fels getroffen. Aber gut, das geht jetzt fast zu weit. Ich dachte eine andere Stelle, eine berühmte ist noch. Hat jemand noch einen Vorschlag? Ja. Und da haben wir allerdings einen Vers dazwischen, dass er sie wird plagen und dann wird er auftreten. Aber ich dachte vor allen Dingen an die Weihnachtsprophetie. Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Also Kind geboren, menschliche Natur, Sohn gegeben, göttliche Natur. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Sar Shalom, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf den Thron Davids und seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. So, zu Weihnachten singen wir, das Kind ist geboren, das Kind liegt in der Krippe, auf dass seine Herrschaft groß sei und des Friedens kein Ende. Gestatten, dass ich kichere, sagen die Österreicher. Das Gegenteil ist passiert. Kriege, Kriegsgeschrei. Wir haben es ja jetzt eingangs vorgelesen gehabt. Vers 5, erste kommen. Vers 6, zweite kommen. Das konnte man nicht auflösen, ohne eben die Zugabe aus dem Neuen Testament. Vielleicht noch eine Stelle. Es ist eine hochinteressante Bibelarbeit. Hier dieses Wunder der messianischen Prophetie im Allgemeinen und dieser prophetischen Schau im Besonderen. Zacharja 9,9. Das ist Palmsonntag. Du Tochter Zion, jauchze, freue dich sehr. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einen Füllen der Eselin. Nun, der König, der Messias, das war so wie Salomo und der war ja über dem Maßen reich, ist ja hier auch schon merkwürdig, der König arm. Und Palmsonntag wird ja in allen vier Evangelien berichtet und jetzt schaut, wie es weitergeht, Vers 10. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim. Wagen ist hier ein Symbol für militärische Macht. Das wären heute die Panzer. Und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen, von Strom bis an die Enden der Erde. Ja, wir haben beim Sonntag triumphale Einzug in Jerusalem, Hosianna, den Sohn David, und die dachten, schaut, Lukas 19, jetzt beginnt das messianische Reich. Die kannten ja die Schrift. Es war ja damals Internet und Video und Fernsehen nicht so verbreitet wie heute, hatten noch mehr Zeit für das Wesentliche. Und da lesen wir in Lukas 19, Vers 11, da sie nun zuhörten, sagt er weiter ein Gleichnis darum, dass er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde sogleich offenbar werden. Und dann bringt er das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden und ein Edler zog ferne über Land, er geht weit weg. Die dachten, das beginnt jetzt. Und von der Prophetie her, Sacharja 9, freu dich, jauchze Tochter Israel, der Messias ist da, jetzt wird des Friedens kein Ende sein. Vers 9, erstes Kommen, Vers 10, zweites Kommen. Ein Beispiel noch, wie wir das auch im Neuen Testament haben. Nee, zwei Beispiele. Also ich bin immer noch am Beginn. Keine Angst, kann sich nur noch um Stunden handeln. Schaut, Matthäus 3, nehmen wir hier Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe auszuziehen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und da sagen Leute, seht ihr, wir brauchen die Geistestaufe, aber wir brauchen auch noch die Feuertaufe. Was ist mit der Feuertaufe gemeint? Gericht. Schaut, der Vers davor, lesen wir Vers 10, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Vers 10. Der Vers danach, Vers 12, er hat die Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und den Weizen seine Scheune sammeln, da steht übrigens im Griechischen die Apotheke, die Scheune ist die Apotheke, und die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und das ist gegen jede vernünftige Exegese. Feuer in Vers 10 Gericht, Feuer in Vers 12 Gericht, in Vers 11 soll es auf einmal Segen sein. Nein, es ist Gericht. Und nur wenn man die biblische Prophetie und diese Zusammenhänge nicht kennt, hier trennt dieses und, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, erstes Kommen Errettung und mit Feuer Gericht, zweites Kommen. Und wir haben ja Leute, ich habe es ja so angedeutet, die bringen uns ständig diese Stelle, du brauchst die Geistes- und die Feuertaufe und sie bringen Gericht. Und wir haben noch ein Beispiel und das leuchtet jeden ein, in 1. Korinther 15, wo Paulus gibt die Ordnung, die Reihenfolge der Auferstehung. Und da sagt er hier in Vers 23, 1. Korinther 15, Vers 23, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Taxis. Der Erstling Christus, danach die Christus angehören. Danach das Ende. Da steht nur ein Wort, Epata, danach die Christus angehören. Das ist ein Vers. Und wenn man das jetzt liest, unbedarft angenommen, ich wäre in dieser Zeit, wo Paulus diesen Brief schrieb, also jedes in seiner Ordnung, Jesus ist aufgestanden, Erstling Christus, danach die Christus angehören. Also demnächst. Wir wissen, Jesus ist auferstanden vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor fast 2000 Jahren. Und da sehen wir das eine Wort, danach die Christus angehören, trennt Jahrtausende. Und hier noch ein Hinweis, wie oft steht das Wort Ekklesia, Gemeinde, in den Evangelien? Oh, ihr Ärmsten, ich pack viel hinein. Mein Leibspruch nach der letzten Predigt war, das Publikum erledigt. We are all slain in the brain. Wie oft kommt das Wort Ekklesia, Gemeinde, in den Evangelien vor? Das ist jetzt fast etwas, die Richtung stimmt, aber wir haben es zweimal. Also streng genommen dreimal, wir haben zwei Verse. Matthäus 16, Vers 18, das hatten wir ja, wo der Herr nach dem Bekenntnis des Petrus sagt, die Pforten des Hades werden die Ekklesia, die Gemeinde, nicht überwältigen. Und dann in Matthäus 18, Vers 17, hörte dich nicht, sage es deinen Nächsten, hörte den Nächsten nicht, sage es der Ekklesia, sage es der Gemeinde. Hörte der Gemeinde nicht, seid ihr wie ein Ungläubiger und Zöllner. Also insgesamt dreimal in zwei Versen, Matthäus 16, 18, Matthäus 18, 17. Es steht nie bei Markus, es steht nie bei Lukas, es steht nie bei Johannes. Warum? Die Gemeinde war das große Geheimnis und bitte merkt euch diesen Satz, keiner der Propheten des alten Bundes hat die Gnadenzeit geschaut, hat die Gemeinde geschaut, sie reden alle nur von Israel. Das ist nicht eine Behauptung von mir, alexandrinischer Natur, sondern das lesen wir in diesem tiefsten Einblick des Geheimnisses der Gemeinde im Epheserbrief. Da sagt Paulus in Epheser 3, ab Vers 4, daran könnt ihr merken, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches in den vorigen Zeiten nicht kundgetan ward, wie es den Menschenkindern jetzt offenbart ist. Wenn Paulus das Wort Mysterien gebraucht, dann bezieht er sich auf etwas, was man in der damaligen Bibel, dieser damaligen Zeit, also das Alte Testament, der Tenach, nicht nachlesen konnte. Ihr findet alle Einzelheiten über die Kreuzigung. Wenn man Jesaja 53 liest, Psalm 22, steht man unter dem Kreuz. Dass seine Füße durchbohrt wurden, wissen wir nicht vom Neuen Testament. Das wissen wir vom Psalm 22, Vers 17. Gemeinde? Nicht wahr. Deswegen fragen die auf dem Weg nach zum Ölberg, wo er die Welt verlässt, Herr, wirst du in dieser Zeit aufrichten, die Gemeinde? Das Reich in Israel, das war ihre Hoffnung. Was anderes kannten sie nicht. Dieses Geheimnis jetzt schaut, dass denn in den folgenden Zeiten nicht kundgetan war den Menschenkindern, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinen Leibe gehören. Also der Leib Christi und die Nationen dazu. Das war für einen Juden undenkbar. Auch die, die an Jesus glaubten, die Jünger, als sie erfahren, Petrus, du warst bei jemandem, der nicht von der Beschneidung ist, die haben den zu Verantwortung geholt. Und als Paulus am Tempelberg gefangen genommen wird, und da gab es ja so einen Aufruhr, die Soldaten mussten ihn ja hochstemmen, da zu der Burg Antonia hinaufschleppen, und dann redet er zu dem Volk, und da heißt es, als er zu ihnen auf Hebräisch, und zwar damals Aramäisch sprach, wurden sie noch stiller und dann schildert er seine Bekehrung und sie hören zu. Und er schildert, wie Jesus der Messias ist und sie hören zu. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 22, Vers 21, wie ihm der Herr erschien, ich will dich weit weg unter die Nationen schicken. Und was ist dann Vers 22? Sie hörten ihm zu bis zu diesem Wort. Und dann schrien sie, geht weg mit ihm, er darf nicht mehr leben. Dann war es für einen Juden vorbei. Das konnten die nicht fassen. Das war nicht offenbart. Und da war Paulus der besondere Träger und deswegen bei den Juden besonders verhasst. Kolosser 1, Vers 26, 27 steht das Gleiche, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von allen Zeiten und Geschlechtern her. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Nun heißt die Zeit, wo er das geschrieben hat. Ihnen wollte Gott kundtun, was das sei, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott wohnt nicht mehr in sichtbaren, sondern jetzt in lebendigen, leiblichen Tempeln. Das ist das Wunder des neuen Bundes. Und dazu gehören alle. Und deswegen, liebe Freunde, ist es Unsinn, im Alten Testament nachzulesen, wie es die triumphalistischen Schwärmer machen, um aufzuzeigen, was am Ende der Tage auf die Gemeinde zukommen sollte. Die haben die nicht geschaut. Ich muss nachlesen, wo die Bibel redet im Neuen Testament über das Zweite Kommen. Und dann steht das Gegenteil von Triumphalismus. Da steht auch, wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig. Wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, wer den Glauben finden werden. Das ist nicht unbedingt jetzt, wie es manche gerne hören und haben möchten. Und liebe Freunde, dass die Jünger das wirklich erkannten, also die, die den Tod nicht schmeckten, bis sie des Menschen Sohn kamen, kommen sahen in seinem Reich, waren Johannes, Petrus und Jakobus. Und dass das wirklich sie erkannt haben, dass das in prophetischer Vorwegnahme, das Kommen Jesus in Herrlichkeit, das erkennen wir an der Frage der Jünger, was sagen denn die Schriftgelehrten, zuvor müsse Elia kommen. Das ist der vorletzte Vers im Alten Testament. Da sagt der Prophet Malachi, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und die Bibel der damaligen Zeit war die Septuaginta, die griechische Übersetzung. Und dort steht nicht der schreckliche Tag, sondern Megale Hemera Epiphane, der strahlende Tag des Herrn. Und genau das haben sie gesehen, die Herrlichkeit des Herrn erleuchtete weißer als irgendein Sonnenglanz. Ja, wo ist denn der Elia? Deswegen fragen die das. Und dann sagt ihnen der Herr, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt und haben mit ihm getan, was sie wollten. Und dann merkten sie, er sprach zu ihnen von Johannes den Täufer. Und es gibt nicht nur zwei Kommen des Messias, es gibt auch zwei Wegbereiter für diese beiden Phasen. Einmal Johannes der Täufer und das andere Mal die zwei Zeugen. Und hier als Apologet mache ich ja auch noch diese Klammer auf. Und da seht ihr, wie wahrhaftig die Bibel ist. Das ist kein Mythos. Ein Mythos ist das, was zum Beispiel in China lief mit Mao Zedong. Er war vollkommen. Maos Gedanken sind göttlich. Und dann hat eine Chinesin gewagt zu fragen, ja, aber als Mensch kann er doch nicht immer vollkommen sein. Und diese Frage hat sie zig Jahre im Bambus-Gulag gekostet. Die Bibel ist da ganz offen und berichtet uns, wie Johannes der Täufer, der Wegbereiter des Messias, der Mann, der im Mutterleib im Heiligen Geist erfüllt war, fragt, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir von anderen warten? Ja, warum fragt er das? Ja, Jesaja 61 hat doch angekündigt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen, den Gefangenen, dass sie los sein sollen. Und er ist der Wegbereiter des Messias und sitzt dann im Gefängnis. Was ist da los? Erstes Kommen, zweites Kommen. Und jetzt noch der seelsorgerliche Aspekt. Wolfgang, also ich bin jetzt mit der Einleitung fertig. Na, jetzt langsam, ich merke nicht, da kommen schon die ganzen... Petrus sagt zu Jesus, Herr, hier ist gut sein und lass uns drei Hütten bauen. Und da er noch redete, überschattete sie eine lichte Wolke. Wir lesen im Parallelbericht in Lukas 9, ich glaube es ist der Vers 33, da heißt es, er wusste nicht, was er redete. Vers 33. Also ich bin überzeugt, dass, ihr habt hoffentlich Sinn für Humor, dass die Päpste Nachfolger des Petrus sind, gemäß Lukas 9, Vers 33. Er wusste nicht, was er redete. Und er wird unterbrochen. Jetzt hat ja Gott nicht meine Eigenschaft, dass er unhöflich ist und unterbricht. Er konnte Wochen, Monate lang zuhören bei Hiob. Und warum unterbricht er da? Herr, es ist gut sein, lass uns zwei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er sagt, Jesus und. Mose das Gesetz, Jesus und Elia, Jesus und Beschneidung, Jesus und Maria, Jesus und Sakramente, Jesus und Sabbat. Da wird Gott ungeduldig. Und dann heißt, als sie aufsahen, sahen sie Jesus allein, das ist das Zentrum des neuen Bundes. Aber ihr seht auch die seelsorgerliche Dimension. Er denkt nicht an sich. Er sagt, Herr, wir wollen 6 Hütten bauen. Die eine, Mose eine, Elia eine, Jakobus und Andreas und mir. Er vergisst sich. Wenn man den Herrn schaut, vergisst man sich selber. Aber liebe Freunde, wir lächeln etwas über ihn, aber der hat sich schon etwas gedacht. Er war schnell am Reden, insofern habe ich ja große Sympathie für ihn, Randbemerkung. Warum wollte der die Hütten bauen? Der wollte das Laubhüttenfest feiern. Denn das Laubhüttenfest, schaut, Zacharja 14, das klassische Königskapitel, da lesen wir, wie der Herr wiederkommen wird, seine Füße werden stehen am Ölberg, der Herr wird König sein über alle Lande, da haben wir das zweite Kommen. Und da lesen wir in Zacharja 14, Vers 16, und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu feiern. Das war das klassische Fest und wird es sein im messianischen Friedensreich. Und weil er hier die Herrlichkeit des Herrn erkannt hat, meint er, jetzt beginnt das messianische Reich und dann feiern wir das Laubhüttenfest. Wir bündeln zusammen, übrigens in seinen ersten Brief hat er es dann verstanden. Vorher schreibt die Schrift noch, er wusste nicht, was er redete. Da lesen wir in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte, und haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Und in seinem zweiten Brief schreibt er, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Hat das verstanden? Ich schließe ab. Die Verklärung hat eine fünffache Botschaft. Erstens, der Messias von der Welt verworfen, von Gott beglaubigt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zweitens, alles, was das Gesetz und die Propheten vorausgesagt haben, wird erfüllt werden. Drittens, das messianische Friedensreich wird aufgerichtet. Viertens, es gibt eine Hoffnung über das Grab hinaus. Die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und die Pforten des Hades, das ist auch der Tod. Und im Sichtbaren, solange der alte Bund und Israel das sichtbare Volk war, wenn alle Juden ausgetilgt worden wären, was ja der Wunsch von Haman und anderer war, dann wäre es vorbei gewesen. Selbst wenn jetzt alle Christen getötet werden, in der Ewigkeit sind sie immer noch da. Also wir haben eine Botschaft, die geht über die Pforten des Grabes hinaus. Und fünftens, die große Liebe, die er zu uns hatte, denn er verlässt hier die Herrlichkeit des Vaters des Himmels für uns eigentlich noch einmal und kehrt zurück in der Gestalt dieses Fleisches, um uns am Kreuz von Golgatha zu erlösen. Und lasst uns also mit dieser Ermahnung abschließen, was ich vorhin sagte. Als sie aufsahen, sahen sie Jesus allein. Er ist der Anfang und das Ende der Vollendung unseres Glaubens. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für dein Wort. Du weißt, was uns auf den ersten Moment überraschen möge, enthält oft viel mehr, als wir ahnen. Es ist ein unauslotbarer Schatz. Gib, dass wir wieder Psalmist bekennen. Ich bin ein Gast auf Erden, zeige mir die Wunder an deinem Wort. Und Herr, lass uns auch dies verinnerlichen, wo der Psalmist sagt, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht wieder dich sündige. Hab Dank, Herr, du wirst dein Wort wahrmachen, du wirst wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, Du wirst dein Reich aufrichten, auch wenn die Welt noch so sehr rebelliert. Du hast das letzte Wort. Du bist und bleibst der Sieger. Und auch wegen manch trauriger Entwicklung, Herr, wir wollen uns klammern, was wir im Psalm 118 lesen. Man singt mit Freuden vom Sieg des Herrn in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Amen.